Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ein langes Wochenende, ein Wochenende mit vielen interessanten News, auf die wir gleich eingehen müssen. Dazu erstmal natürlich schöne Grüße nach Frankreich. Hallo Oskar.
Hallo Marc, schöne Grüße nach Berlin in die Hauptstadt. Du bist wieder gesund.
Ja, ich klopfe mal auf Holz. Ja, Winter ist eingebrochen, lässt sich leider nicht ganz vermeiden.
Ja, deswegen aber mit ein bisschen Verspätung, aber Marc ist nicht nur gesund, sondern auch Derby-Sieger. Ja, Narbonne hat gewonnen in der National gegen Carcassonne, 21-23 zu Hause verloren. Eigentlich reden wir ja nicht über die National zu Anfang, aber zu diesem Derby-Sieg wollen wir das euch nicht voranhalten und nehmen den Anlass, heute ein bisschen mal über Derbys zu reden. Warum ist das wichtig? Welche geschichtsträchtigen Derbys gibt es denn noch so, außer Carcassonne, Narbonne, was natürlich für unseren Podcast hier das Allerwichtigste ist. Ja, deswegen würde ich jetzt erstmal Marc das Wort geben und fragen, wie war es für dich? Du hast mir schon erzählt, du hast das Spiel gesehen. Was hat es in dir ausgelöst?
Also es war schon natürlich schon ein Spiel, wo ich gesagt habe, also unnötig spannend. Carcassonne hat ja die erste Halbzeit ziemlich stark dominiert und Narbonne davon profitiert, dass Carcassonnes Kicker nicht wirklich erfolgreich vom Tee waren, was gut war. Und am Ende des Tages dieser Sieg kurz vor Ende, wo sie dann nochmal in der 80. Minute von der eigenen Mahllinie nach einem gut verteidigten Maul nochmal fast auf der anderen Seite gepunktet haben, bevor sie sich dann entschieden haben, den Ball vom Feld zu kicken. Man muss natürlich schon klar sagen, als Narbonne-Fan, Carcassonne ist nicht das wichtigste Derby, was die meisten Fans angeht zumindest. Béziers ist der Hauptrivale, Perpignan ist auch ein großer Rivale. Aber Carcassonne ist halt so dieser kleine, aufmüpfige Bruder so ein bisschen, der leider auch noch in den letzten Jahren erfolgreicher war. Es sind zwei Vereine derselben, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, derselben Landkreises, wie auch immer, das Département Orde. Carcassonne ist der Regierungssitz des Kreises, obwohl es die kleinere Stadt ist, was viele Menschen in Narbonne sehr wurmt, aus offensichtlichen Gründen. Und dazu kommen natürlich dadurch, dass Carcassonne so nah an Narbonne dran liegt, regelmäßig die eigenen Spieler abluchst. Die Verbindungen oder die Verflechtungen zwischen den Vereinen sind so eng, die Hälfte der Spieler, ich glaube von den 46 Spielern, die auf dem Platz waren, haben 38 oder 39 schon mal für den jeweils anderen Verein gespielt, unter anderem auf Seiten von Carcassonne mit Romain Manquia und Etienne Argent, zwei ehemalige Kapitäne von Narbonne. Auf der anderen Seite natürlich mit Josh Valentine zum Beispiel, ein Spieler, der in der ganzen Region schon gut rumgekommen ist, mit Gilles Bosch, der sowohl in Narbonne als auch in Carcassonne große Erfolge gefeiert hat, José Lima, da ist eine ganze Menge Familienkrieg zwischen den beiden Vereinen, was man in zum Beispiel gegen Béziers einfach nicht hat. Gegen Béziers ist Dortmund Schalke, ist Hertha Schalke, ist Bayern 1860, Bayern Nürnberg. Das ist irgendwo, das ist die große Rivalität gegen Béziers. Und eine viel längere Geschichte, die man mit Carcassonne in der Form nicht wirklich hat. Carcassonne war lange in der Versenkung, hat sich eher auf Rugby League konzentriert, ist dann vor 13 Jahren wieder in die zweite Liga aufgestiegen und hat mit mehreren ehemaligen Narbonne-Spielern, zum Beispiel Christian Labi und Franck, ach Gott, wie heißt er? Lockenkopf, lange blonde Haare, 48 Länderspiele für Frankreich, früher auch in Toulouse gespielt, Franck,
da ist bin ja ich auch egal. Kann ich dir da nicht helfen. Ja. Ist auch egal, ja.
Sind damals nach Narbonne gekommen und haben das Derby direkt bei uns im Stadion gewonnen und das ist vielen sehr, sehr übel irgendwo hängen geblieben. Und man sagt, das ist hier der kleine Bruder.
Was macht es mit dir als Fan? Also was würdest du, wenn du sagst, Union spielt gegen Hertha, ne, oder Hertha spielt gegen Union und jetzt spielt der Narbonne spielt gegen Carcassonne, was nimmt dich mehr mit? Was macht mehr mit dir als Fan? Oder ist das genau das Gleiche für dich?
Ich glaube tatsächlich, dass es sehr ähnliche Gefühle sind, weil, also ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich habe Union nie wirklich als Rivalen gesehen, einfach weil sie in meiner Kindheit und Jugend überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich meine, ich kann's ja hier sagen, ich komme aus Lichterfelde, das ist festes Herthanerland. Meinen ersten Unionssticker habe ich, glaube ich, mit 15 gesehen, als ich das erste Mal zum Alexanderplatz gefahren bin. Eine Entscheidung, die ich bis heute bereue. Aber es ist ja, hat ja irgendwie nie, und das war dann, und als man dann irgendwie so in die gleiche Sphäre kam, war so, ach schön, die haben auch Erfolg, kommen auch irgendwo auch aus der Region.
Köpenicker. Gibt's auch.
Ist nett, man gönnt ihn. Und als sie dann irgendwo aufgestiegen sind und dann angefangen haben, wirklich sportlich Rivalen zu sein und sich dann auch noch wiederholt so daneben benehmen, da dachte man also, nee, also jetzt ist auch mal gut hier. Na, jetzt ist auch mal gut.
Das ist natürlich interessant, denn für mich als Spieler stelle ich mir schon manchmal die Frage, diese Faszination Derby. Weil für mich, ich bin ja nicht aufgewachsen in Frankreich und bin ja auch nicht verwurzelt in einer bestimmten Region. Ja. Ich lebe jetzt hier seit 2 Jahren und jeder sagt, wenn Clermont gegen Brief spielt, wenn Brief gegen Aurillac spielt, dann ist Krieg. Dann ist das Stadion voll bis auf die Oberkante zu und dann geht es richtig ab und das ganze Stadion erwartet sozusagen einen Kampf zwei Gladiatoren. Und das macht natürlich auch was mit einem Schüler, sagt man sich ja, okay, heute, ne, da musst du gut spielen, da musst du richtig rund gehen, da muss richtig ein Feuerwerk abgefeuert werden. Warum das eigentlich ist, das weiß man halt als Spieler oftmals nicht. Deswegen reden wir heute ein bisschen drüber mit jemandem, der es weiß. Also ich meine, Marc hat ja Familie in Frankreich. Ich weiß nicht, wie lange hast du in Frankreich auch gelebt?
Gelebt, glaube ich, 3 Jahre habe ich gearbeitet in Frankreich. Aber es ist natürlich schon so, dass man, seit ich eine Steppke bin, jedes Jahr irgendwo da ist und diese familiären Bande irgendwie so mitbekommen hat. Und ich meine, das ist natürlich in vielen Bereichen ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt mal bei diesem Beispiel bleibe, das mir am nächsten liegt gegen Béziers, es ist natürlich schon so, dass du, die Orte liegen nah beieinander. Das sind 15, 20 Kilometer, die Stadien trennen. Du verbringst nun mal viel Zeit im jeweils anderen Ort. Und dieses Gefühl, diese lange Geschichte, die irgendwo, die Familien, die irgendwie auf beiden Seiten stehen, die, ich meine, Narbonne hat 2-3 Mal im Finale, im französischen Finale gegen Béziers gespielt. Es sind dieses, auf der einen Seite dieses gemeinsame Leid als kleiner Landverein im Süden gegen die großen Städtler irgendwo, aber auf der anderen Seite eben dieses, du kommst, hast immer den Kontakt mit den anderen Leuten und dieses Gefühl, wenn man am nächsten Tag irgendwo oder die Woche später in die andere Stadt fährt mit seinem Auto, auf dem der Sticker drauf ist und die alten Herren, die auf der Bank sitzen, mit ihrem Stock auf den Boden hämmern und auf den Boden spucken und den Kopf schütteln, das ist irgendwo so dieses
Faszination Derby.
Ja, es ist irgendwo schon, es sind halt diese berühmt-berüchtigten Bragging Rights irgendwo, dieses Gefühl, du hast es dem Nachbarn irgendwo.
Du hast es dem Nachbarn gezeigt.
Ja, und es ist eben das Privileg, das nächste halbe Jahr allen anderen zeigen zu können, wir sind hier der Boss.
Mit breiter Brust aufzutreten beim morgendlichen Baguette-Einkauf.
Ja, es macht so viel aus und es ist, ich meine, in die vielen dieser Derbys, ich meine, viele gibt es ja in der Form nicht mehr.
Wenn du jetzt mal die 5 besten Derbys, traditionellen Derbys, sagen müsstest, welche wären das für dich? Weil, bei allem Respekt, ich meine, jetzt der durchschnittliche Rugby-Fan aus Deutschland würde ja wahrscheinlich Carcassonne von Narbonne auch nicht auf dem Schirm haben. Wenn du jetzt, sag ich mal so, die 5 größten, traditionsträchtigsten Derbys Frankreichs nennen müsstest, was wäre da so bei dir dabei? Also an erster Stelle natürlich Narbonne-Béziers.
Ja, das Derby de la Méditerranée, wie es genannt wird, ist immer noch ein großes Thema. Bayonne-Biarritz natürlich, in den letzten Jahren vor allem seit dem berüchtigten Relegationsspiel, wann war es, 2020, 2021, Dax-Simone-Marsan, auch wegen dieses Finalspiels in den 50ern, was Rugby gefühlt Jahre zurückgeworfen hat, was ja eigentlich mehr ein Boxkampf war als ein Rugby-Spiel. Entschuldigung, das Husten werde ich heute nicht ganz vermeiden können. Es war natürlich auch eine große Fete damals in Paris. Die Fans, die auf den traditionellen Stelzen der Lande durchs Stadion gelaufen sind, die Blaskapellen, die spielen und auf dem Feld sprügeln sich die Spieler. Das hat eine gewisse Tradition. Stade Français Racing wird seit 1880 ausgespielt, das Spiel. Viel mehr Geschichte hast du im Rugby nicht. Wen haben wir noch? Manche Derbys wie, sagen wir mal, Castres Albi oder so, die gibt's ja in der Form nicht mehr wirklich.
Ich glaube, die werden wir auch nicht mehr so schnell sehen.
Wahrscheinlich nicht. Toulouse-Castres auf der anderen Seite ist definitiv noch so ein Derby, was viel Geschichte hat. Pro Bayonne könnte man vielleicht noch mit reinwerfen, in Kombination mit Moléon, was ja dann immer diese Geschichte ist zwischen Béarnais und Basken, wo auch die kulturellen Grenzen so ein bisschen verfließen. Bordeaux-Libourne, historisch gesehen großes Derby, aber heute natürlich kein Faktor mehr. Toulouse-Montauban genauso. Montpellier-Béziers auch heute nicht mehr in der Relevanz. Ich glaube, Brive-Clermont würde ich fast noch mit reinnehmen.
Wobei man, das habe ich mich auch gefragt, da liegen ja dann trotzdem schon 2 Autostunden dazwischen. Ne? Also diese,
ja.
Also das wäre auch irgendwie meine nächste Frage. Was ist für dich ein Traditionsderby und was ist dann eher so ein herbeigezüchtetes Derby, weil es sind halt jetzt Fandays und dann brauchen wir jetzt halt mal eine Rivalität. Aber das können wir dann in der Folge mal besprechen, aber ja, du wolltest was zu Brive-Clermont sagen.
Also ich denke mal, es gibt definitiv also so Spiele wie Bordeaux-La Rochelle, wo ist definitiv so ein Spiel, wo man sagt, das ist kein echtes Derby. Das ist, und da regen sich ja gerade vor allem die Fans aus La Rochelle regelmäßig drüber auf. Das heißt, das ist das Atlantik-Derby. Wie kann es ein Atlantik-Derby sein? Bordeaux liegt nicht mal am Atlantik. Es ist keine Küstenstadt, es ist eine Hafenstadt am Fluss, also an der Garonne. Stimmt schon. Toulouse-Bordeaux könnte man zum Beispiel auch als Derby noch mit ranziehen, aber eigentlich auch mehr aus dem Fußball raus. Clermont-Brief sind, glaube ich, die Rivalität, es sind die beiden großen Vereine aus dem Zentralmassiv, die beiden großen Vereine aus der Mitte Frankreichs. Und sie hatten, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt diesen Erfolg. Brief ja damals 96 Europameister geworden.
Ja.
Zu einem Zeitpunkt, wo Clermont auch angefangen hat, wieder ein bisschen an Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen diese Rivalität sehr angefacht hat.
Ja, ich kann mich ja nur noch erinnern, ziemlich genau um diese Zeit vor einem Jahr, also an Weihnachten, am 23. oder 24. haben wir auch das Derby zu Hause gegen Clermont gespielt und auch gewonnen. 6 Minuten nach dem Abpfiff. Und was da los war, also seitdem habe ich nicht mehr so viel Stimmung im Stadion gesehen. Es ist halt unglaublich. Und es ist auch so ein bisschen diese Motivation, weil man halt den Fans dieses Geschenk machen will. Man natürlich auch gewinnt, spielt mit dieser extra Motivation, die man eben, wie du schon sagst, durch die Stadt halt hat. Alle sprechen sich auf dieses Derby drauf an und du merkst den Leuten an, das ist jetzt wirklich wichtig. Also das ist jetzt wirklich wichtig. Na, ich meine, Brief ist eigentlich jedes Spiel immer sehr wichtig, aber die Spiele sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also das merkt man dann schon. Aber wie gesagt, als ich dann nach Brief gekommen bin, habe ich mir auch gedacht, ja, das sind ja irgendwie 2 Stunden dazwischen. Also,
ja.
Ne, ich meine, wenn man nicht so Fußball, ist das jetzt nicht wirklich ein Derby, aber emotional ist auf jeden Fall ein Derby, das kann ich bestätigen.
Ich meine, Frankreich hast du natürlich dazu kommen noch, du hast einfach in der Mitte Frankreichs nicht viel. Aber ich finde, gerade bei vielen französischen Rugby-Derbys hast du das Problem, dass viele Faktoren, die du oft in Derbys hast, also ob es jetzt nur, sagen wir mal, soziokulturelle Unterschiede sind, also zum Beispiel, der fällt mir jetzt ein, Atletico gegen Real Madrid, wo du sagst, es ist so dieses klassische Derby zwischen Arbeiterklasse und reichem Königsverein. Oder Real Madrid, Barcelona, was ja dann doch auch was ja auf Basis eines versuchten Genozids basiert, das, wo sich diese kulturelle, wo sich das halt so anbietet. Aber das hast du in Frankreich oft nicht. Du hast keine Derbys Protestanten gegen gegen Katholiken, wie du es im Old Firm in Schottland hast. Das hast du alles nicht. Und Narbonne-Béziers lässt sich eigentlich nur über kulturelle oder geografische Nähe vielmehr. Und dieses gemeinsame
Lokalpatriotismus.
Ja, ich meine, jetzt geht natürlich zwischen Narbonne und Béziers auch noch die Bundeslandgrenze, die alte, durch Narbonne-Orde, Béziers-Mérault. Da kommen dann auch mal kleine sprachliche Unterschiede dazwischen. Lourdes-Tarbes zum Beispiel hast du eben auch, dass du sagst, Lourdes als sehr religiöser Ort, der nun mal ist, als Pilgerort, als sehr bekannter Pilgerort gegen Tarbes, der sehr industriell militärisch geprägt ist. Castres, Toulouse, vielleicht auch da diese Komponente mit drin, wo du sagst, Castres ist ein Verein, der eher ländlich geprägt ist im Vergleich zum städtischen Toulouse. Du hast das Stade Toulousain, was als durchaus privilegierter Verein gilt. Ist ja ein bisschen die Diskussion, woher das Rot und Schwarz kommt. Manche sagen von den Uniformen der Universität, manche sagen von den, weil das die Farben der Richter gewesen sind. Aber so oder so ein bisschen besser gestellt im Vergleich zu Castres, deren Spielerpool sich historisch aus der Kaserne vor Ort rekrutiert hat. Dass man da vielleicht auch mal diesen kulturellen Konflikt hat. Aber meine Bayonne, Biarritz, manche würden, natürlich ist Biarritz zum Beispiel ein unglaublich reicher Ort.
Aber sind das nicht eigentlich alle Orte an der Küste? Also.
Ja, es ist jetzt nicht so, als wäre Biarritz, als wäre das Bayonne nicht Bayonne, als Schokoladenstadt, als Schinkenstadt. Ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, arm zu sein. Von daher ist, glaube ich, hat man viele Komponenten, die man irgendwo mit reinziehen muss und jedes Derby so ein bisschen für sich selbst betrachten muss. Aber
ich meine, wir haben jetzt deine 5 Top-Derbys. Wenn du jetzt sagen müsstest, okay, das sind die 5 Derbys, also da kriege ich jetzt Karten für geschenkt, aber so richtig Lust habe ich da eigentlich hinzugehen, weil das ist mir B, nicht traditionsreich genug und C, vielleicht auch gar kein richtiges Derby. Und A, habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber gut.
Wenn du hast Bordeaux, La Rochelle, ich glaube, du kannst auch Vannes-Rouen in diese Kategorie mit reinziehen, wobei da man zumindest sagen muss, dass sich zumindest Rouen sehr viel Mühe gibt, das als Derby zu präsentieren. Ansonsten ist für mich, zählt für mich Perpignan, Montpellier in diese Kategorie mit rein.
Weil Montpellier sprechen wir nachher noch drüber.
Okay. haben keine historische Rivalität. Es haben sie einfach nicht. Von daher ist es immer so ein bisschen komisch. Ja, es ergibt Sinn, geografisch ergibt das Sinn, aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es eine riesige Rivalität. Jetzt vielleicht noch, wenn man Montpellier jetzt erweiterten Arm von Béziers betrachtet, weil das Derby zwischen Perpignan und Béziers auf der anderen Seite ist berüchtigt. Sie haben es in den letzten 20 Jahren geschafft, 2 Jahrhundertschlägereien aufs Feld zu bringen. Das ist dann schon sehr viel, aber ansonsten ist da diese Perpignan-Montpellier nicht wirklich eine Rivalität. Toulon-Montpellier genauso wenig, wird immer gerne rangezogen oder war immer eine Zeit lang, wo sie es dann versucht haben, im Velodrom abzuhalten. Man sagt, ja, das ist der theoretisch nächste Verein, aber hat man eigentlich nicht die Rivalität. Oyonnax-Lyon, sicherlich auch keine wirkliche Rivalität, trotz der geografischen Nähe. Auch wenn man natürlich sagen kann, also Oyonnax als industrieller Ort, der ist gegen das großstädtische Lyon, hätte sicherlich diese Komponenten. Aber ich glaube, dafür fühlt man sich als Oyonnaxer, als Oyonnaxien in jedem Fall, zu sehr mit Genf verbunden. Ja, gespannt bin, wie es da weitergeht, sowohl bei der Servette als auch mit den Challenge Cup spielen, ob man da nochmal eins nach Genf verlegt, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Mal auch schauen. Aber da fehlen einige Komponenten, wo man sagt, Toulouse ist auch kein klassisches Derby, auch wenn es zwei erfolgreiche Vereine sind, die aber historisch auch eher eine Freundschaft verbindet. Toulon spielt ja auch überhaupt nur in Rot und Schwarz, weil sie damals einen Trikotsatz von Toulouse geschenkt bekommen haben und den weiterverwenden. Nee, weil theoretisch die Farben der Stadt Toulon sind eigentlich gelb und blau, haben aber damals einen Trikotsatz von Toulouse geschenkt bekommen, mit dem sie spielen durften und deswegen die Farben Rot und Schwarz. Und deswegen historisch gesehen zwischen den beiden Vereinen auch eigentlich eher eine Freundschaft als eine Rivalität. Aber
wir halten also fest, nicht alles, was einem manchmal an Fandash als Derby verkauft wird, ist auch eins.
Ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache anmerken, wo wir bei Toulon und Freundschaft sind. Toulon-Bayonne tatsächlich aktuell die einzige Fanfreundschaft, die mir im Rugby bekannt ist. Könnte man vielleicht auch nochmal mit reinwerfen.
Es gibt keine Freundschaft im
Rugby. Also tatsächlich weniger. Im Fußball hast du es auch nicht mega viel, aber es gibt einige. Ob es jetzt nur
Hertha und der
Karlsruhe
KSC
sind, gibt es Nürnberg gegen Gelsenkirchen und Gelsenkirchen viel mehr, Bayern, Bochum. Hat man ja zumindest so ein paar, aber im Rugby tatsächlich nicht allzu viele. Marseille und wie heißen sie? Ach, die Gelb-Schwarzen aus Athen. Naja, ist ja auch egal. Halt,
Wie auch immer. Wir halten also fest, nicht jedes Derby
ist... klar, so heißen sie.
Ist auch ein Derby. Ja, wenn wir schon bei Derbys sind und auch zu Top 14 zu kommen, El Clasico. Ja? Und wir reden ja nicht von Real Madrid und Barcelona, sondern von Stade Français und Toulouse. Stade Français hat auch ordentlich Redebedarf neben des Feldes geboten. Wir reden aber erstmal über das Spiel. Stade Français gewinnt das Klassiko zu Hause mit 27-12. Toulouse, ziemlich schwach geblieben. Trainer am Ende des Spiels gesagt, Stade Français war heute einfach besser. Waren sie auch, haben über weite Teile des Spiels einfach super hart verteidigt. Einen sehr guten Job gemacht, super gute Angriffe gegeben. Starke Bank gehabt mit einem Rory Cockott, richtig?
Ja,
der von der Bank kam, super Impact gebracht hat. Leo Barré, der überragend gespielt hat, die Intervalle gefunden hat. Und ich denke, am Ende des Tages, man sieht das Ergebnis. Toulouse überraschend ungefährlich, obwohl sie viel Offloads gespielt haben. Wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es überhaupt gesehen?
Ich habe es gesehen, im Nachhinein zwar erst, aber ich habe es gesehen. Ich meine, der Plan, der Bombsquad-Plan... Er kommt ja mittlerweile mehr und mehr auch in der französischen Liga in Mode. La Rochelle letzte Woche auch schon ähnlich eine ähnliche Taktik gefahren. Entschuldigung, mein Kopf ist heute ein wenig schwierig noch. Und sie sind dann ja nochmal rangekommen, bevor dann Paris nochmal aufgedreht hat. Aber es war, wo man vorher sagt, also Toulouse, diese Krise, die da herbeigeredet wurde, habe ich in der Form nicht gesehen. Nee. Ich gesagt habe, sie haben... wo man sagt, ja, sie waren nicht so gut, wie sie hätten sein können, aber ich denke, mit den Leistungen und den Spielen, die Toulouse in den letzten Jahren hatte, hätte ich das auch zu viel erwartet gefunden. Der Kopf von manchen anderen Spieler ist woanders. Dupont ist wahrscheinlich schon so halb im Kopf bei den Siebenern für die Olympischen Spiele. Antamak fehlt immer noch komplett.
Viele Spieler auch noch immer im Urlaub, muss man auch sagen, ne?
Und die Ergebnisse waren ja trotzdem da. Sie haben ja trotzdem einiges gewonnen. Und da fand ich das in Ordnung gesagt. Also wenn sie selbst mit dieser B-Leistung immer noch gewinnen, alles schick. Ne? Aber man kann damit natürlich nicht über die ganze Saison kommen. Und da denke ich, dass jetzt so langsam wieder ein bisschen hochgefahren werden muss. Ich bin mal gespannt, jetzt, wenn dann Blair Kinghorn vielleicht auf der 15 noch ein bisschen mehr Kreativität reinbringt. Ich habe das Gefühl, die fehlt ein bisschen, wo Thomas Ramos auf der 10 spielt. Habe ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen ein zweiter Spielmacher fehlt.
Ja, ein bisschen Kreativität halt. Ne? Ist halt Toulouse, super Einzelspieler, tolle Offloads die ganze Zeit. Der Ball wird am Leben gehalten, aber für nichts. Also ja, resultiert halt überhaupt nichts daraus, obwohl du halt ja Top-Spieler hast. Ne? Also ein Arnold, ja, der klasse Pop-Pässe spielt, also die Backline, die alle Offload-Qualitäten haben, von denen ich nur träumen kann. Aber es resultiert halt dann überhaupt gar nichts. Also das Spiel, ja, wird davon nicht schneller. Und das ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kann es mir nur erklären, dass einfach die Spieler müde sind. Ich meine, jetzt, die haben World Cup zu Hause verloren, vielleicht auch noch gedanklich damit beschäftigt oder schon mit dem nächsten Großevent, den Olympischen Spielen beschäftigt, vielleicht aber auch im Urlaub oder vielleicht auch einfach müde und kaputt. Ich meine, die Saison geht 11 Monate in Frankreich, danach World Cup gespielt, dann hast du noch die europäischen Spiele. Die Topspieler der Toulouse haben so einen Workload, dass ich glaube, niemand den verübeln kann, dass es ja, vielleicht auch einfach mal Pause braucht, auch mental.
Ja. Und ich denke auch, dass man vielleicht nochmal, ich möchte es noch einmal noch reinwerfen, dass ein Antoine Dupont nach seiner schweren Gesichtsverletzung,
ja,
hatte er keine Pause. Ja. Er hat fast direkt wieder gespielt. Er hat auch bei Toulouse, ist er früh wieder ins Training eingestiegen, hatte nicht wirklich Recovery von seiner, meine, so ein Gesicht bricht man sich nicht alle Tage. Ja, daher ist das schon, ich glaube, da gehen viele einfach auf dem Zahnfleisch, falls Dupont sowas überhaupt noch hat.
Ja, ja, es geht ja nicht nur für Dupont, es geht ja auch für Anthony Jolonge, mit dem habe ich ja auch, ja, gemeinsam in der Reha in Capbreton angetreten, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er einen Kreuzbandriss hatte und nicht nur eine Operation am Fußgelenk, der ja auch, ich glaube, einen Monat früher zurückgekommen ist, als man eigentlich zurückkommt.
Ja.
Also auch wirklich, wo man sich gedacht hat, was ist das für eine Maschine? Halt alles auf diesen World Cup aufgelegt und dass die Menschen jetzt halt auch müde werden oder vielleicht auch müde wirken, vielleicht sind sie es gar nicht, vielleicht auch mental müde, ich weiß es auch nicht. Ist, denke ich, ein Stück weit normal und ja, so manche einer, ich glaube auch gerade so französische Journalisten sollten einfach mal den Mund halten. Und,
ja.
Was ich da schon für Quatsch gelesen habe, ist unglaublich.
Ja. 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 und es gibt durchaus Vereine und Leute, die die Kritik verdienen. Den ich in Nachrichten und E-Mail schon angesprochen wurde, der eigentlich auch in unsere Adlerwatch mit aufgenommen werden müsste, Giovanni Habel-Kufner. Wobei ich bei dem ganz offen sagen muss, dass ich nicht weiß, wie das tatsächlich ist.
Doch, weil er hat eine deutsche Vater und, glaube ich, eine samoanische Mutter. Und ist in Australien.
In Italien wäre er wohl auch qualifiziert, soweit ich weiß. Von daher war ich sowieso ein bisschen überrascht, dass die Option Deutschland im Raum steht, aber
ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen deutschen Elternteil hat, also ziemlich sicher. Ja.
Von daher, da muss man mal schauen, inwiefern man ihn damit aufnimmt. Und apropos aufnehmen, es muss ja auch geschaut werden, ob es einen neuen Verein gibt, der ihn aufnimmt, denn er wurde ja entlassen.
Echt?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ist das offiziell?
Muss ich nochmal schauen. Es ist ja eine Weile her, dass man den Witz Faute Grave bei Stade Français bringen konnte. Gab ja eine Zeit nach der Übernahme von Herrn Dr. Wild, in der gefühlte halbe Kader und der halbe Trainerstab mit Faute Grave, also schwerwiegendem Fehler, entlassen wurde. Giovanni Habel-Kufner hat sich auch ein bisschen was geleistet, würde ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben. Haben wir es, glaube ich, vorletzten Folge?
Nee, haben wir nicht, weil das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig offiziell war.
Ja, also, ne, die Jungs haben sich vorbereitet aufs Spiel gegen Pau. Die Pariser haben verloren, haben wohl dann sozusagen untersagt, rauszugehen zu feiern, was nach der Niederlage auch verständlich war. 8 Spieler und 2 Staff-Member haben sich eben dem widersetzt, sind trotzdem gegen die Entscheidung des Trainerstabes rausgegangen, haben gefeiert, zu viel Bier getrunken. Und das wäre wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, hätte es eben nicht eine Handgreiflichkeiten zwischen Giovanni Heibel-Köffner und einem Mitarbeiter des Staffs von Po gegeben. Und genau deswegen ist
es. Videoanalyst.
Ja, oder genau. Deswegen ist es rausgekommen. Und ich hatte nur auf Twitter gelesen, dass sie eben nicht entlassen. Aber da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Das habe ich nämlich ich nur heute Morgen angeguckt. Sind wir jetzt schlecht informiert, oder ich zumindest?
Nee, du hast vollkommen recht. Er wurde, ist aktuell noch ohne Gehalt suspendiert. Aber Stand jetzt schreibt L'Equipe, hat L'Equipe gestern Abend geschrieben, dass es keine reine oder dass es keine eindeutige Entlassung geben wird, aber dass man nicht davon ausgehen sollte, ihn allzu schnell wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen.
Ja, das glaube ich nämlich auch, weil, also man muss zwei Sachen dazu sagen, ich glaube, sein Vertrag läuft aus, er ist GIF und er ist eine extrem stabile Nummer 8. Das sind zwei Komponenten, die du auf dem französischen Markt nicht findest. Das heißt, es wäre sportlich bestimmt keine gute Entscheidung, ihn zu entlassen, weil er spielt erstens gut, er ist B-GIF und C ist ja auch noch, bringt er ein Profil mit, was auf dem Markt sehr gefragt ist. Das heißt, ich gehe stark davon aus, wenn er bei Paris entlassen wird, er sofort bei einem direkten Mitbewerber ist. Und da muss man sich eben bei Paris überlegen, ob man da sportliche Ambitionen über möglicherweise moralische Fragen stellt oder ob man das nicht intern mit einer Geldstrafe etc. klärt.
Ich find's immer ein bisschen schwierig, weil ich denke schon, dass es muss nicht zwangsläufig eine Entlassung sein, aber irgendeine Form von Strafe inklusive öffentlicher Entschuldigung und Gewalttäter-Seminar, wie auch immer, muss es schon geben, weil dafür ist er nun mal Vorbild, dafür steht er im Rampenlicht. Auch wenn das Rampenlicht vielleicht nicht unbedingt das Größte ist, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber ich denke, daher Hans-Peter Wild ja durchaus auch selbst in den letzten Tagen die moralische Frage von sich an Regeln halten in den Raum gestellt hat, weiß ich nicht, ob man PR-technisch in der Situation ist zu sagen, naja gut, der hat jetzt hier zwar gegen die Regeln verstoßen und ist gewalttätig geworden, aber da schauen wir mal drüber hinweg. Zumal ich ja ganz offen sagen muss, kann man Stade Français ja wirklich nicht allzu viel vorhalten. Aber bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, zum Beispiel Joshua Raisuke, haben sie konsequent gehandelt. Den haben sie ja damals nach seiner Verurteilung wegen häuslicher Gewalt direkt entlassen. Und ja, der hat einen.
Was man halt sagen muss, ich meine, er ist jetzt nicht verurteilt worden oder sowas. Ne? Also, wir wissen auch gar nicht, was genau passiert ist. Ne? Also, das ist, ich glaube, das ist alles so, wurde ein bisschen Raum gelassen. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ich hatte nur gelesen, dass aber zu keiner Anzeige gekommen sein soll. Stand jetzt.
Ja.
Das hatte ich nur
gelesen. Also, Anzeige wohl nicht. Beziehungsweise eher die Aussicht auf einen außergerichtlichen Vergleich. Hm. Aber unabhängig davon haben, glaube ich, alle Seiten anerkannt, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist und dass er so passiert ist, wie beschrieben. Und
das ist auch schwer zu dementieren, das in irgendeiner öffentlichen Bar mit Videoüberwachung nehme ich stark an.
Ja. Von daher ist es, weiß ich immer nicht, wo man sagt, naja, also, ich weiß nicht, für mich ist es so wie in Narbonne, als es dann hieß mit Zaya Fikitoa, als sie gesagt haben, also, ja, wir wussten, dass es gemacht hat, aber wir wussten nicht, dass er schon verurteilt wurde. Ah ja, und deswegen habt ihr ihn zwischenzeitlich zum Kapitän ernannt. Weil er zu dem Zeitpunkt nur wusste, dass er es gemacht hat, aber nicht, dass er verurteilt wurde. Ja, es ergibt Sinn. Und das ist dann irgendwie der Punkt, wo ich sage, also, ihr wisst, dass er es gemacht hat. Verurteilung hin oder her, muss es sicherlich einen Weg zurückgeben. Irgendeine Form von Resozialisierung, aber eine Konsequenz muss es schon geben.
Ja, ich glaube, die zieht ja auch Paris aktuell. Er ist nicht im Spieltagskader, er dreht anscheinend auch nicht und er wird ja anscheinend auch nicht bezahlt. Und ja, man wird sehen, wie das weitergeht, weil, wie gesagt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, der Mann findet, wenn nicht in Paris, woanders einen Vertrag. Also
Natürlich, ich meine, wir haben auch gesehen, was Mohamed Awas mit seinen Mitmenschen macht und da gab es definitiv definitiv den einen oder anderen Verein, Awas waren ja einige Vereine interessiert, muss man ja auch im Fernsehen sagen.
Also ich meine, Clermont hatte konsequent gehandelt, muss man schon sagen.
Ja.
Ich glaube, es war auch ziemlich teuer für die.
Montpellier hätten ihn zurückgenommen, Biarritz wollte ihn auch haben.
Haben wir ihn ja auch bekommen am Ende.
Ja, aber da gab es durchaus den einen oder anderen Verein, der da, naja. Ja, Moral ist immer so ein Thema, vielleicht weil wir schon angeschnitten haben, direkt weiter damit. Vielleicht auch ein Thema, was ein kleines bisschen, wo man noch zwei, drei Sätze zu sagen muss, aber gab ja ein wunderbares Interview, das Herr Dr. Wild gegeben hat. Hat, soweit ich weiß, übrigens auch in Béziers studiert, was ich ihm ein kleines bisschen übel nehme. Hat in einem Interview geäußert, dass er sich nicht vorstellen kann, dass ein Verein wie Racing oder wie Toulon nicht das Salary Cap überschreitet. Da kann er sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass sie das einhalten. Und jetzt weiß ich nicht, in was für einer Lage du bist, das zu kommentieren. Ich würde jetzt mal aus meiner professionellen Erfahrung vielleicht anmerken, naja, natürlich nicht. Ich glaube, dass 90% der Vereine in der ersten Liga, naja, ganz viel, es gibt vielleicht ein oder zwei Vereine in der ersten Liga, die sich dran halten und der Rest verstößt gegen das Salary Cap in der einen oder anderen Form. Das ist Fakt. Das wissen alle, das ist kein Geheimnis. Und das jetzt in einem Interview so anzusprechen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der Sinn der ganzen Sache ist. Vielleicht irgendwie zu sagen, Racing haben bei uns gewonnen, aber natürlich haben die gegen uns gewonnen, die schummeln ja auch. Aber
ja, also für mich als Spieler, ich kann nur sagen, dass wir letztes Jahr in Brief gar keine Probleme damit hatten, weil wir einfach nicht genug Geld hatten. Also wir waren nicht mal annähernd am Salary Cap. Dementsprechend, ne, es gibt ja dann auch immer so Bögen, wo man dann deklarieren muss. Der Liga gegenüber haben wir externe Sponsoring-Deals mit möglicherweise Unternehmen, die auch Sponsor des Vereins sind, um sozusagen zu umgehen, dass Sponsoren Spieler direkt unterstützen, sozusagen, damit das dann Gehalt nicht vom Verein bezahlt wird. Aber im Endeffekt natürlich genau dasselbe ist, nur eben, dass halt der Weg Verein rausgenommen wird, sondern der Sponsor des Vereins eben den Spieler direkt bezahlt. Und da wurde uns auch gesagt, ja, könnt ihr alles eintragen, weil wir sind Salary Cap-mäßig so weit runter, da das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei anderen Vereinen anders gehandhabt wird, die dann vielleicht ein Budget haben, was etwas größer ist. Aber wie gesagt, bei mir, uns im Brief, letzten Top-14-Saison, gar kein Problem.
Also ich kann aus den Gesprächen, die ich in der Vergangenheit geführt habe, gut, das war das letzte Mal, dass ich mit einem hochrangigen Vereinsmitarbeiter über dieses Thema sprechen wurde. Das war geradezu, da fing gerade Corona an. Aber ja, es ist jeder Verein, der sich's finanziell leisten kann, der schummelt. Racing haben das, wie du eben gerade beschrieben hast, haben das so gemacht mit der Encarta zum Beispiel damals, dass von den 1,2 Millionen, die er verdient hat, waren 400.000 über garantierte Sponsorenverträge. Manchmal ist es ganz klassisch, Frau oder Freundin, Partnerin, wie auch immer, wird im Verein beschäftigt und verdient dann nochmal 20.000 Euro im Monat, um einen Brief zu schreiben oder zu öffnen, vielleicht sogar nur. Montpellier hatten damals das Thema mit den Duplessis-Brüdern. Muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren, weil zu dem Zeitpunkt hatte Montpellier zeitgleich 6 Duplessis in der Startaufstellung. Es geht um Bismarck und sein Bruder. Oh, Bismarck war der Hakler und
auch ein Springbok, ne? Sein Bruder.
Beide Springboks, ja. Prop und Hakler. Ich habe vergessen, wie der andere heißt. Aber eigentlich wollten sie nur einen von beiden haben. Und haben dann aber gesagt, naja, also wir stellen dafür auch deinen Bruder an. Und dann hieß es, naja, okay, also ihr habt die Spieler so unter Wert bekommen. Oder eigentlich hieß es ursprünglich von DNACG, wir glauben euch nicht, dass die beiden nur das verdienen. Und dann haben sie aber gesagt, ja, aber die beiden wollten ja nur ein Paket. Wir hätten sie ja nur ein Paket bekommen. Und waren die Einzigen, die angeboten haben, sie ein Paket zu holen. Da haben sie gesagt, naja gut, also das ergibt natürlich Sinn, dass ihr zwei der besten Spieler der Welt nur ein Paket holen konntet. Dann glauben wir euch natürlich auch, dass die beiden dafür eine Gehaltskürzung angenommen haben. Es gibt die üblichen Saracens-Regelungen, dass Geld für die Spieler angelegt wird, Teile des Gehalts. Saracens sind dafür ja abgestiegen. In Frankreich ist das kein Problem. Ich weiß von zwei Vereinen, dass die Vereine exklusive Regelungen mit den Spielern getroffen haben. Ihr sagt, wenn ihr euch ein Haus kauft, dann würden wir garantiert diese Zimmer und Häuser und Wohnungen zu einer höheren Rate anmieten, als normal wäre. Also das war zum Beispiel in einer Situation so, dass der Spieler hat sich ein Mehrfamilienhaus gekauft und der Verein hat dann die 5 Wohnungen in dem Haus alle für das Dreifache des eigentlich normalen Mietpreises angemietet.
Ich kann an der Stelle sagen, ich bin es nicht, ich besitze kein Mehrfamilienhaus.
Nee, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war auch 2017, 2018 oder so, dass mir diese Geschichte erzählt wurde. Wobei ich mir vorstellen kann, dass auch andere Vereine das geregelter haben und es gibt ja durchaus den einen oder anderen Spieler, der sein ganzes Geld in Immobilien angelegt hat. In Narbonne war es damals Thomas, eigentlich kann ich mich nur an seinen Vornamen erinnern, Thomas, war damals der Zehner und er hatte, glaube ich, 6 Wohnhäuser in der Stadt und hat dort alle Spieler des Vereins untergebracht. Aber ja, da gibt es einige solche Regelungen. Kauft der Verein Dienstautos, die den Spielern dann geschenkt werden, teure Sportwagen, die dann im Nachhinein weiterverkauft werden. Ich hatte tatsächlich schon die Situation, dass ich als Auto-Zwischenvermittler angestellt oder eingesetzt wurde. Da hat sich dann ein Spieler aus Hamburg ein Mercedes-SUV für 200.000 Euro liefern lassen. Ich saß dazwischen und habe übersetzt. Aber ja, das war dann letzten Endes ein Geschenk vom Verein. Hat der Verein auf seine Kosten als Gehaltsersatz quasi aus Hamburg angeliefert. Da gibt's jeder Verein, der das Geld hat, schummelt. Da gibt's keinen. Natürlich stimmen die Vorwürfe.
Ich meine,
was
heißt auch schummeln? Weil ich meine mal so, das ist ja, man könnte auch sagen, intelligente Strukturen oder ich weiß nicht. Intelligente Schenkungen.
Ja, natürlich verstößt es alles gegen die Regeln, aber am Ende des Tages, es ist immer noch Frankreich. So, dass alle ein bisschen schummeln, das ist normal irgendwo. Ich meine, ich möchte es jetzt nicht irgendwie kleinreden, ich möchte jetzt nicht entschuldigen, aber du willst mir nicht erzählen, dass, ich hacke sehr viel auf Montpellier rum, aber dass ein Mohamed Altrat, der was, 8. reichste Franzose ist, einer der in der Top 20 der reichsten Europäer, dass der einen Verein bekommt und sagt, also, nein, jetzt halte ich mich aber haarklein an die 10 Millionen, die ich ausgeben darf, oder 14 Millionen, die es damals noch waren. Nee, da halte ich mich haargenau dran. Und das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, das sagt dir doch der gesunde Menschenverstand, dass, ja, natürlich, wer die Möglichkeiten hat, der nutzt sie. Und das sind Dinge, die alle Vereine nutzen, auch im kleineren Rahmen. Also ich habe es auch im kleineren Rahmen schon erlebt, dass auch Vereine mit geringerem Einkommen oder mit geringen Möglichkeiten dann gesagt haben, naja, also ich kann dir kein höheres Gehalt zahlen, aber wir haben hier eine offene Stelle im Verein, die so oder so besetzt werden muss. Das könnte doch auch deine Freundin machen.
Ja.
Und das sind ganz normale Vorgänge, die sicherlich nicht in Ordnung sind, aber die man jetzt auch nicht...
Ja, ich meine, das eigentlich spricht das alles nur dafür, dass diese Salary Cap Regelung eigentlich nichts bringt, ne? Und weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nur ein Monopol der Vereine gegen uns Spieler, wenn man es jetzt überspitzt, um uns eben weniger zu zahlen. Und ich glaube, am besten wäre es wie im Fußball, du nimmst das einfach weg und der Spieler kriegt eben das, was er kriegt, was für uns Spieler natürlich gut ist, ne? kann man nicht drum rumreden, was vielleicht im einen oder anderen Tradition-Fan komisch aufstößt, weil es eben dazu führt, dass es halt dann ein Wettrüsten geben wird, wer kann sich die meisten Spieler leisten, dann werden vielleicht auch höhere Provisionen an Agenten bezahlt, etc. Aber ich glaube, jetzt hast du immer diese Probleme, ja, was ist Schummeln, was ist kein Schummeln mehr, ja, ist die Freundin wirklich fähig für die Stelle, ist sie nicht fähig für die Stelle, und du hast so, jeder versucht im Endeffekt vielleicht dann diese Lücke zu finden, die es einem erlaubt, einen Spieler an Bord zu holen. Und das sind eigentlich alles Argumente, die gegen das Salary Cap spielen, weil wie kannst du das A kontrollieren? Also es ist halt super schwer, dann zu kontrollieren, ja, hat denn die Dame die Fähigkeiten, das hier zu machen oder nicht zu machen? Ja, ja, und ich meine auch arbeitsrechtlich, also was verbietet mir als Verein, ne, dieser Frau vielleicht einen, ja, 20.000 Euro im Monat zu bezahlen? Vielleicht kann die ja mega gut die Briefe aufmachen, ne? Das ist ja auch per se nicht verboten. Also ich würde mich auf jeden Fall, ich finde es nicht schlimm, wenn also dieses ganze Salary Cap einfach mal vergessen werden würde.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke schon, dass man die Vereine vor sich selbst schützen muss und vor ihren eigenen Ambitionen.
Salary Cap 100 Millionen.
Ja, natürlich hast du in der ersten Liga die Vereine, die reichen Präsidenten, die sagen, ich stecke dir jetzt mein Geld rein und ist alles gut. Und das ist auch deutlich sicherer, als es in anderen Ländern der Fall ist. Also diese Pleitewellen, wie du jetzt in England hast, wirst du in Frankreich in den oberen Ligen nicht haben. Aber es ist natürlich schon so, dass du diese Probleme in den unteren Ligen siehst. Mhm. Dass sich die Vereine finanziell übernehmen, in der Hoffnung, den einen Aufstiegsplatz zu kriegen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo du sagst, also man muss die Vereine bis zu einem gewissen Grad vor sich selbst schützen. Und dafür ist die DNACG zuständig, dafür ist sie da. Die DNACG hat halt zwei große Probleme. A, sie braucht zu lange und B, sie hat zu viele Aufgaben. Und mir ist noch ein C eingefallen, sie ist nicht konsequent genug. Darüber reden wir auch oft. Gerade war es irgendwie so, wir haben über Grenoble viel geredet. Aber sie haben tatsächlich in zwei Fällen in den letzten Jahren festgestellt, zwei Vereine haben gegen das Salary Cap verstoßen und das waren Montpellier und Toulon. Und Montpellier hat eine Geldstrafe von 5.000 Euro oder so gekriegt.
Ja, was halt ein Witz Toulon, ist, muss man sagen. Also 5.000 Euro, das ist halt wirklich, es ist also viel Geld natürlich, aber in diesen Sportsphären, wo es um Millionen geht und auch um Spielergelder von teilweise mehreren 10.000 Euro netto im Monat, 5.000 Euro, es ist,
also Toulon waren 22.000 oder 32.000 Euro, ich bin mir nicht mal 100% sicher, aber ja, und solange es da keine konsequente, ne, es ist wie mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße, in der Theorie eine super Sache, aber solange es keiner kontrolliert, ist es Unsinn.
Ich kann mir halt auch vorstellen, also wie gesagt, ich als Spieler, all diese ganzen Funktionärsfragen stelle ich mir natürlich eher weniger. Ich weiß, was ich verdiene. Wenn das dann am ersten auf mein Konto kommt, dann bin ich ganz happy darüber. Das ist so die einzige Frage, die ich mir stelle. Großsponsoring-Verträge habe ich keinen. Also ich habe gar keinen einzigen. Dementsprechend lebe ich eben ja von dem, was mir der Verein hat. Diese Probleme habe ich also weniger. Ich bin jetzt auch kein Superstar. Dementsprechend kriege ich jetzt auch keine Millionen oder sowas. Von daher kann ich jetzt persönlich sagen, dass ich diese Probleme halt irgendwie noch nie hatte. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Funktionäre verstehen, weil Rugby ist ja ein Produkt. Ja, also Top 14, es ist ein Produkt und die Fans wollen eben auch die Superstars sehen. Dementsprechend sind die Vereine natürlich auch dann irgendwie angehalten, die Superstars herzubekommen. Und das geht irgendwie nur über Geld und das ist dann vielleicht auch dieser Zwiespalt, wo Präsidenten stecken und Vereine, wo man dann halt versucht, ja, die Fans wollen die Stars sehen, wir können die Spieler bezahlen, wir dürfen sie aber nicht bezahlen, also bezahlen wir sie vielleicht über ihre Frau oder ihre Kinder oder mieten ihre Einfamilienhäuser an. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja.
Kleine Artikelempfehlung dazu in der Times. War es, glaube ich, Times oder Guardian? Ich glaube, Times hat René Buscatel, langjähriger Präsident von Toulouse und aktueller Präsident der LNR, ein Interview gegeben und den Briten dazu geraten, dass sie doch, dass ihre Obsession mit der Wirtschaftlichkeit ihrer Liga den Sport kaputt macht und man doch lieber darauf achten sollte, ein anständiges Produkt zu liefern. Und wenn der Rugby attraktiv genug ist, dann folgt auch der wirtschaftliche Erfolg. Die Top 14 habe lange hinter der Premiership hinterhergehinkt, aber letzten Endes aufgrund dieses Fokuses auf Sport erst, Sport first, Rugby first, wie auch immer, letzten Endes ein solides Geschäftsmodell für den Moment auf die Beine gestellt. Und man solle doch darauf achten, nicht immer zu sagen, also Geld schön und gut und Wirtschaftsprodukt schön und gut, aber geht in erster Linie um Sport und wenn man sich darauf fokussiert, wird am Ende des Tages auch der Erfolg kommen.
Ja, habe ich auch gelesen. Ich finde, ja, ich weiß jetzt nicht, was der Mann sonst so gemacht hat, deswegen will ich nicht sagen, der Mann hat recht, aber zumindest mit dem Artikel ist es, denke ich, schon ziemlich stimmig, was er sagt, weil ich meine, Top Gotthaus ist einfach ein Mega-Produkt, kann man halt nicht sagen. Jedes Team bis an die Zähne bewaffnet mit den besten Spielern, die es auf diesem Planeten gibt. Ja. Und ich würde auch...
Er hat bis zu einem gewissen Grad recht, weil natürlich profitiert er davon, dass Rugby in Frankreich deutlich populärer ist, als es in England ist. Weil letzten Endes kannst du genauso gut sagen, das deutsche Cricket-Team spielt das beste Cricket, das es je getan hat. Am Ende des Tages wird das nicht dafür sorgen, dass Cricket Deutschland Volkssport Nummer 1 wird. Wobei, oder Sport Nummer 1, Volk ist ja immer so ein schwieriger Begriff, aber das ist immer Leichtathletik, hat die besten Athleten, teilweise die besten Athleten der Welt, und trotzdem ist es nur alle 4 Jahre zu Olympia relevant. Von daher, ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es stimmt natürlich schon, dass wenn du ein Produkt verkaufen willst, das Produkt auch zumindest gut sein muss. Oder erschwinglich. Eins von beidem, weil es natürlich schon fair zu sagen, also, wenn die Leute nicht mehr in die Premier League können, kommen sie vielleicht zur Premiership.
Ja.
Aber es ist weder günstig noch gut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernproblem. Vielleicht beißen wir uns auch nach dem ersten europäischen Wochenende sehr stark auf die Zunge, aber
wir werden sehen. Ja. Montpellier spielt ja gegen Newcastle. Newcastle jetzt nicht mit dem besten Start der Premiership-Geschichte und Montpellier eben auch nicht. Da kommen wir auch ein bisschen zum Thema zurück. Ich will nicht hetzen, aber die Hertha spielt heute gegen Hamburg. Dementsprechend müssen wir nach dieser Ausweisung wieder aufs Wesentliche zurückkommen. Tocatos hat ja auf mehreren Plätzen gespielt. Ein paar Spiele, da kann man die Ergebnisse nennen. Toulon gewinnt gegen Pau zu Hause mit 36-13. Bayonne gewinnt auch zu Hause mit 34-19. Und
Werner Laporte laut ausgebuht.
Montpellier, ja, verliert wieder. Es war wirklich krass, bei jedes Mal, als der Herr in der Kamera zu sehen war, ein Buh- und Pfeif-Konzert im Stadion, was es ja sonst eigentlich nicht gibt. Was soll man zum Spiel sagen? Montpellier verliert erneut.
Ja.
Haben dann im Laufe der Woche noch einen Trainer in den Trainerstab geholt. Und ich glaube, man kann sagen, man wird jetzt sehen und abwarten müssen, was dieser Trainerstab in den europäischen Wochen schafft zu verändern. Und dann denke ich, wird man ein Fazit ziehen können, ob sich dieser Trainerwechsel denn gelohnt hat?
Starke war so Vermutung, nein. dass gute Leistungen nicht unbedingt zwangsläufig immer zum Erfolg führt, haben wir auch in Oyonnax gesehen. Bis 2 Minuten vor Ende haben sie noch geführt gegen Bordeaux. Und dann 23-29 gegen Bordeaux verloren, nach einem Versuch von Biel Biarré, den ich in der Form noch nie gesehen habe.
Ja, also stellt euch vor, ich schneide ohne Ende in Oyonna oder Oyonnax, wie man möchte. Ich schneide ohne Ende und dann, ne, 3 Punkte werden gewählt von Bordeaux, wird angelaufen, ich würde mal sagen, so 40 Meter ungefähr entfernt. Der Ball wird geschossen, sieht eigentlich auch ganz gut aus, prallt vom Pfosten ab, ja, fällt ins Mahlfeld, der Spieler von Oyonnax fängt den Ball aber nicht, also der Ball fällt nach vorne. Deswegen nimmt der andere Spieler von Oyonnax den Ball eben nicht an, denn ne, wenn man einen Vorwurf der eigenen Mannschaft halt nimmt, dann ist es ein Penalty. Ja, eigentlich klug, nimmt den Ball nicht an, geht zurück, sagt ja, okay, den Ball fasse ich nicht an. Und in dem Moment, Biel Barré kommt angesprintet, im Stile eines Usain Bolt, springt auf den Ball, legt den Versuch und die Oyonnax-Spieler schauen sich eigentlich an und können es kaum fassen, so wie wahrscheinlich jeder im Stadion. So einen Versuch hat es noch nicht gegeben, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so oft geben. Schaut euch das unbedingt auf YouTube doch mal an, denn es war unglaublich, also habe ich noch nie gesehen.
Es unglaublich wild. Ich meine, es war der dritte oder vierte Kick in Folge, den Max Lucu neben die Stangen gesetzt hat. Innerhalb von wenigen Minuten. Biel Biarré beim Losrennen wahrscheinlich im Abseits, aber sorry, wenn das wirklich ob er jetzt nur einen Meter im Abseits war oder nicht, bei dem Versuch eigentlich vollkommen irrelevant, weil er hatte 40 Meter Anlauf.
Ja.
Und wenn du den Versuch zulässt, selber schuld. Aber gut, dass du sagst, Ball nach vorne und nicht gefangen wegen Abseits. Das ergibt natürlich super Sinn. Daran hatte ich nicht gedacht.
Ja,
weil ich
also
dachte,
wir haben auch die ganze Situation, das war ja so ein Politikum. Wir haben es auch direkt vom Trainer erklärt bekommen. Ne? So, Trainer hat ja nicht nur eine Aufgabe zu trainieren, sondern er muss ja auch ein bisschen so educative tätig sein. Ja. Und dann haben wir diese Szene besprochen und dann habe ich 2 Dinge gelernt. Zum einen erstmal das, zum zweiten aber auch, was ich selbst nicht wusste, wenn der Ball jetzt abprallt wir haben ja auch einen Schiedsrichter, einen ehemaligen Top 14 Schiedsrichter am Trainerstab, aber wenn jetzt dieser Ball abprallt vom Pfosten Zunächst muss man ihn erstmal fangen. Das ist mal die Basis. Dann musst du den Ball fangen. So, aber wenn du den Ball dann fängst, kannst du auch direkt eine Marke rufen und somit die ganze Situation beruhigen. Also das wurde uns gesagt, ne? Also ist jetzt für zweite Reihen eher uninteressant. Wir stehen ja in der Regel jetzt nicht direkt hinterm Pfosten oder vorm Pfosten. Aber für all die Zuhörer, die vielleicht auch als Trainer tätig sind, man kann diesen Ball fangen und sofort eine Marke rufen, dann, ne, das muss man erstmal entspannen, kann sich neu konsolidieren und den Ball wegfeuern, weil ja, das war gar nichts. Also da werden sie sich mächtig ärgern.
Ja. Castres-Lyon 29-14, relativ eindeutig, genauso wie La Rochelle-Perpignan 35-6. Ein bisschen spannender war es im Samstagabendspiel. Clermont 23-19 gegen Racine gewonnen. War knapper, als es hätte sein müssen, vor allem weil Clermonts Gassen schwierig waren. 7 eigene haben sie verworfen. Ist dann natürlich schwierig, so ein Spiel dominant zu gewinnen. Aber gegen eine Mannschaft aus Paris, beziehungsweise nicht aus Paris, die stark rotiert haben, hat es dann gerade noch gereicht.
Hat gereicht. Stade Français Toulouse hatten wir schon besprochen. Und dann geht's auch weiter hier in unserem Ergebnisdienst. Wir kommen zur Pro Le Deux. Grenoble gewinnt gegen den Tabellenführer Vannes mit 15-12. Aus deutscher Sicht, Erik Marx kam ab der 50. Minute rein. Es war ein enges Spiel, Vannes die ganze Zeit am Drücker und dann immer irgendwelche, ja, eigentlich unnötigen Fehler, die dazu geführt haben, dass es dann halt zu Ballverlusten kam und Grenoble dieses Spiel gewinnen konnte.
Zwei Versuche zu null für Vannes. Sagt eigentlich auch eine Menge, aber mit der Disziplinlosigkeit. Die hatte auch Agen gegen Colomiers, auch ein kleines Derby, 22-3, vielleicht auch ein Derby, was nicht unbedingt auf die Top 5 gehört, aber in die erweiterte Top 50 vielleicht. William de Mott mit einer roten Karte nach einer Schubserei. Bézier rot und blau gespielt, 43-13. Die Stadtfarben haben geweht gegen Montauban. Provence hat 45-24 gegen Rouen gewonnen. Jus Nostadt war nicht dabei. Ja, Aurillac Biarritz, wollen wir da nochmal kurz einhaken?
Ja, wie du möchtest. Entweder machen wir nochmal eine extra Folge zu Clubpräsidenten, aber zumindest mal die wichtigsten Informationen können wir ja nochmal geben.
Erstmal, Chris Hilsenbeck hat nicht gespielt. Simon Mannix offiziell als neuer Trainer vorgestellt von Biarritz nach dem katastrophalen Saisonstart. Er war damals der Erfolgstrainer in Po, hat den Aufstieg und die beiden dominanten Jahre und dann den Aufstieg trainiert, wurde dann in seinem ersten oder zweiten Erfolgsjahr, nach dem Aufstieg abgesägt, war dann 3 Jahre lang Trainer der Nationalmannschaft von Singapur. Und seit 2021 komplett aus dem Rugby raus. Also mal schauen, ob das wirklich die erfolgsversprechendste Verpflichtung ist. Aber irgendwas musste Biarritz machen, denn man sucht ja weiter nach einem Käufer, deswegen ja überhaupt dieser Top-Kader zusammengestellt. Ohne jetzt in die Details eingehen zu wollen, aber die Kandidaten, zu der die Familie Gave und Herr Aldige ja eigentlich wechseln wollten, nämlich Nizza, Grenoble, sind beide raus, haben beide ihre neuen Käufer gefunden. Und Agen nach dem Hickhack diesen Sommer wahrscheinlich nicht allzu begeistert über die Perspektive, dass er nochmal anklopfen könnte. Also da haben wir, glaube ich, noch einige spannende Monate vor uns, wie es da weitergeht. Spannend war es auch. Ja. Macht ja auch Spaß. Biarritz vielleicht das Montpellier der zweiten Liga, aber vielleicht ist Montpellier nächste Saison auch in der zweiten Liga. Da haben wir vielleicht ein Problem, aber bis dahin.
Bis dahin, ja. DAX gewinnt gegen Nevers zu Hause 24-17. Machen weiter, spielen super starkes Rugby als Aufsteiger. Echt beeindruckend, was man da zu sehen bekommt. Aus deutscher Sicht, Oldmann spielt durch, legt einen Versuch in der siebten Minute. Das nächste Spiel auch mit deutscher Beteiligung. Menzel spielt die letzten 4 Minuten bei Valence Romar gegen Soyac Saint-Goulême. Ja. Ein Megaspiel. Super Unterhaltung, Top-Produkt, geht nämlich 6-0 für Valence Romar aus. Ja, hat man eher das Gefühl, dass man beim Fußball ist.
Auch das erste Mal seit langem, dass ich ein 0-0 zur Halbzeit gesehen habe.
Ja. Und wir gewinnen mit Brief 23-16 gegen Montemosson zu Hause. Wichtiger Sieg, der erste Sieg von unserem neuen Coach. Und man muss schon sagen, ich meine, Montemosson super formstark zu uns gekommen. 6 Siege aus den letzten 7 Spielen. Mit Ambitionen angereist. Und ja, wir haben es geschafft, sie zu besiegen. Und ich denke, man sieht, dass ja, wir einen neuen Coach haben mit richtig Idee, mit richtig Plan. Hat jetzt hier die ersten zwei Wochen bei uns schon super viel verändert am System. Wir sind in der Verteidigung viel kompakter. Gerade was sowas mit Raumgewinnung im Kickspiel angeht, der super viel verändert, was man sofort gesehen hat. Und ja, ich glaube, oder ich hoffe, dass wir das morgen so weitermachen können.
Du spielst ja auch tatsächlich wieder nach das erste Spiel seit dem Duell gegen Dax.
Auf meiner roten Karte, ja.
Also Daumen sind gedrückt in jedem Fall.
Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche dann besprechen, wie es gelaufen ist.
Ja.
Aber ich bin ganz guter Dinge.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, mit dem neuen Selbstverständnis. Das Olympique de Marseille vom Rugby, was soll schief gehen? Es klingt mockierender, als es gemeint ist. Auf der anderen Seite ist das schon ein sehr hochgegriffener Vergleich, aber gut.
Machen wir weiter mit
Aussage, ja, so. Nur die Aussage im Übrigen von Pierre-Henri Broncon, dem Trainer, nicht eine Sache, die ich Oscar jetzt zusprechen wollte.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, weil, also ich bin jetzt, Fußball war schon mal im Velodrom, hat mir schön geguckt, aber in einer gewissen Art und Weise sicherlich stimmig. Ne? Also jetzt vielleicht nicht ganz so jung und nicht ganz so dynamisch, die Fans, aber eine ähnliche Erwartungshaltung haben sie, glaube ich, schon, denn ja. Muss einfach jedes Spiel gewonnen werden. Ja. Und vielleicht auch nicht ganz so links wie im Montpellier, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Marseille dafür ja durchaus bekannt.
Und auch nicht ganz so gewalttätig. Also.
Ja, wobei die falsche Mega haben angefangen. Ja. Ende letzter Saison gab es ja diese Riesenschlägerei auf dem Marktplatz von Carcassonne, wo die Fans von Marseille auf dem Weg waren nach Toulouse. Und dann haben sich knapp 700 Fans mit knapp 700 falschen Megern geprügelt. Solche Zahlen siehst du in Massy nicht unbedingt. Nicht die schlechtesten Zuschauerzahlen des Wochenendes, überraschenderweise, aber 27-3 gegen Périgueux gewonnen. Chambéry 22-7 gegen Vienne, ein kleines Derby, aber über das muss man, glaube ich, auch nicht allzu viel reden. Über das spannendste Derby des Wochenendes haben wir ja schon geredet, Carcassonne in Narbonne. 21-23 für Orange und Schwarz. Nizza 9-9 gegen Bourgoin. Kein Highlight. Hier ohne Mika Tiumenev mit einem 15-12 Sieg gegen Bourg-en-Bresse. Die auf deiner Seite mit der schlechtesten Zuschauerzahl des Tages.
Sage und schreibe 250 Fans im Stadion. Das ist ja nicht zu fassen.
War ja nie ein Verein mit riesigem Zuschauerzuspruch. Aber ich sag's mal so. Ich würde nicht mal unterschreiben, dass der BSV weniger Fans im Stahl an der Vorge hat, wenn Topspiel ansteht.
Da kriegen wir auch mehr, glaube ich, beim BRC hin.
Es ist schon eine schockierende Zahl. Muss man sicherlich im Blick halten, nachdem jetzt auch der letzte Präsident weg ist, weil es jetzt einen Präsidenten gab, ob man da immer noch so investitionsfreudig ist oder ob es das für Jär im, sagen wir mal, im weiteren professionellen Kreis dann gewesen ist. Blagnac zu Hause 25-26 gegen Albi verloren. Etwas überraschend, würde ich sagen, aber Albi, da zeigt die Formkurve ja generell ein bisschen nach unten. Und Suresnes mit einem 21-16 Sieg gegen Tarbes.
Ja, in guter Form, Suresnes in guter Form. Gewinnen eigentlich, glaube ich, jetzt in 5 Spiele gewonnen. Immer knapp, aber wird gewonnen.
Das Spiel kann man noch dazu sagen, von Freitagabend auf Sonntag verschoben, wegen des zugefrorenen Platzes. Oder von Samstag auf Sonntag, verschoben in jedem Fall. Aber super Form. Ja. Also kann man wirklich wenig sagen.
National 2 gewinnt Longzema.
Mason hat, hat das gegen Rouge verloren. Das Cercle Amical de Lannemazan oder Cercle Amical Lannemazané 9-16 gegen Osch verloren, wenig überraschend, wenn man hundertprozentig ehrlich ist, aber auch dort aus deutscher Perspektive natürlich Mathieu Ducot auf der 12 durchgespielt, nach seiner langen Verletzung jetzt wieder in der Startformation gesetzt seit einer Weile, aber Osch natürlich ein deutlich besseres Team, auch mit Aufstiegsambitionen, von daher ist das, glaube ich, insgesamt in Ordnung. Und von daher würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, damit sind wir durch mit einer sehr komischen Folge, aber aufgrund des Zeitdrucks und der Krankheit ein bisschen geschuldet, aber ich würde dir an dieser Stelle auch die Capri-Sonne der Freundschaft rüberreichen.
Ja, danke schön. Nehme ich gern. Nehme ich den Gedanken an. Ja, ich fand es war eine gute Folge. Ihr merkt vielleicht, dass wir so versuchen, einen Fokus so auf verschiedene Themen zu setzen, dass wir, ne, wir haben letzte Woche auch länger über Themen geredet, dass wir diese Woche dann mal länger über Derbys reden, das Salary Cap ansprechen, so ein bisschen ein Thema und auch vielleicht einsteigerfreundlichere Themen gewählt werden, die eben ja eigentlich jeden interessieren können, der sich französisches Rugby ja eben mal näher anhören möchte. Wie ihr das findet, könnt ihr uns wie immer online auf Instagram schreiben oder über unsere E-Mail-Adresse.
Unter info@bleublancrugby.de und auch über die Website bleublancrugby.de. Die ist noch nicht bei Google gelistet, deswegen müsst ihr das auch tatsächlich als ein Wort in die Suchleiste eintippen. Dort hatte ich unter anderem am Wochenende in jedem Fall einen Vorschauartikel auf die Folge gepostet. Könnt ihr auch gerne im Blick behalten, da kommt sicherlich regelmäßig was. Aber wie gesagt, den Link bitte direkt in die Suchleiste eintippen. bleublancrugby.de, alles ein Wort, findet ihr noch nicht über Google.
Ja, und sonst bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Drückt mir die Daumen für morgen. Und dann werde ich berichten, wie es war.
Wir freuen uns sehr, in jedem Fall. Wir drücken die Daumen und bis dahin. Tschüss, viel Erfolg.
Mach's gut, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.